Gut, ich möchte noch mal kurz beten. Vater im Himmel, wir wollen dir noch mal ganz herzlich danken für diesen Abend, dass wir hier sein können, dass wir diesen Abend haben, dass wir so Freiheit haben, Freiheit von der Sünde, Herr, wie es wir schon gesungen haben heute Abend, und aber auch Freiheit in dem Sinne, dass niemand uns hier, dass wir uns nicht verstecken müssen, sondern dass wir offen uns bekennen dürfen, auch heute Abend zu dir und hier sein können und dich rühmen dürfen, dich preisen und von all deine Gnade, für all die Geschenke, die du uns gemacht hast, auch heute mit diesem Gottesdienst, einfach dieses Miteinander, einfach dieses Dasein, einfach mit deiner Gegenwart, Herr. Ich bitte dich um deine Hilfe für uns alle, für mich und für alle, die wir jetzt miteinander zusammen sind. Amen. Ja, dann darf ich bitten.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Happy.
Yeah. Don't worry, be happy. Es geht noch, glaube ich, noch 2 Minuten weiter. Aber könnt ihr euch im Internet einfach mal anschauen, auch die ganze Story hier. Nun, man kann so durchs Leben gehen, wie dieser Mann jetzt hier singt. Don't worry, be happy. Ja, was soll mir das Leben? Ich nehme das Leben, wie es kommt. Kommt so. Mag sein, dass man damit leben kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich kann damit nicht so leben. Und ich denke, es ist schön oder viel schöner und viel besser und viel tiefgreifender, einfach zu wissen, dass wir einen Gott haben, der sich um uns kümmert. Und das ist eben das Thema für heute Abend aus dem Matthäus Kapitel 6, die Verse 25 bis 34, diese Aussage, sorglos leben. Und wir können sorglos leben, weil wir einen Vater im Himmel haben, der für mich sorgt, der für mich da ist, der sich um mich kümmert. Ich werde jetzt nicht den ganzen Text lesen oder den Text jetzt nicht lesen aus diesen Versen 25 bis 34, sondern ich gehe jetzt einfach mal die Verse 25 bis 34 durch und dann werde ich so inhaltlich die Angaben machen, die es da geht. Erspart uns ein bisschen Zeit einfach auch und ihr könnt es entweder in eurer Bibel nachlesen, da auf dem Papier oder auf einem Smartphone oder wo immer nebenher, wenn ihr das wollt, so begleitend dazulesen. In Matthäus 6, 25 bis 34, da fangen wir dann an mit 25a, da haben wir diese erste Aussage, die Jesus, weiß nicht, der eine sagt, ist ein Befehl, weiß nicht, wie man das auffasst, das ist wirklich ein Befehl, ist eine Aufforderung, ist eine Ermutigung, eine Mahnung, sucht euch das Wort selber aus, das euch am besten gefällt. Auf jeden Fall sagt Jesus, sorget nicht um euer Leben. Das ist eine Aussage, das ist dieser Hinweis, den er seinen Jüngern gibt, sorget nicht um euer Leben. Und mit Leben, da wird es dann auch definiert, was hier mit Leben gemeint ist. Da geht es um das Essen, um das Trinken, um die Kleider. Diese ganz einfachen Grundbedürfnisse, die zum Leben hier in dieser Welt gehören. Und um diese Dinge sollen sich seine Jünger, sollen sich seine Nachfolger, sollen sich Christen, sollen wir, die wir auch in der Nachfolge Jesu stehen, sollen wir uns nicht ängstigen, sollen wir uns nicht besorgt sein, sollen wir uns nicht fragen, wie wir das werden, keine Angst haben, oder wir so tun, als hätten wir niemanden, der sich um uns kümmert. Und dann wird es weiter ausgeführt in diesen Versen, Vers 25b, kommt dann dieser erste Grund, warum das funktioniert, warum wir uns nicht sorgen sollen, warum man nicht ängstlich diese Sorge uns umtreiben soll und uns vereinnahmen soll. Und Jesus sagt hier einfach, weil das Leben mehr ist als Essen, das Leben ist mehr als Kleider, das Leben ist mehr als trinken, weil der Mensch auf Gott hinaus angelegt ist, weil der Mensch seine Erfüllung bei Gott findet und Gott kennen ist das Leben anhin und alles andere ist zunächst einmal zweitrangig. Wichtig ist, dass wir Gott kennen, dass wir mit Gott leben, dass wir in seiner Gemeinschaft sind, das ist das Allerwichtigste und das andere ist dann zweitrangig. Dann haben wir den zweiten Grund in Vers 26, da sind dann ganz schlichte Bilder, die wir hier haben. Gott kümmert sich um die Vögel und dann heißt es hier, wenn er sich um die Vögel kümmert, dann kümmert er sich wie viel mehr noch um euch. Ihr seid ja viel wertvoller als die Vögel, ihr seid Menschen, ihr seid Kinder Gottes, ihr seid Jünger Jesu, ihr seid viel mehr wert, wie viel mehr wird sich Gott dann, euer Vater, um euch kümmern. Dann haben wir Vers 27, den dritten Grund. Da geht es um die Machtlosigkeit, in der wir stehen. Sorgen verändern überhaupt nichts. Die ändern gar nichts im Sinne, wenn wir Angst haben, wenn wir uns ängstlich umschauen. Die sind letztlich sinnlos, weil wir nicht Gott sind, weil wir nicht mächtig sind, weil wir nichts ändern können in gewisser Weise. Und von daher sagt Jesus, lass diese Sorgerei einfach schlicht und einfach sein. Vers 28 bis 30 haben wir den vierten Grund. Da kommt dann ein anderes Bild aus der Schöpfung, wird dann genommen. Da sind die Lilien, wo Jesus darauf hinweist, die Kleider, die Lilien. Schaut die Lilien an oder schaut die Blumen an, wie schön Gott sie gemacht hat. Farbenfroh, wunderschöne Kleider. Und diese Lilien sind Zeugen von Gottes Fürsorge. Auch wie die Vögel Zeugen sind von Gottes Fürsorge. Und seine Jünger sollen sich das zum Vorbild nehmen. Und dann fand ich eine interessante Aussage hier, die Jesus macht. Er spricht, ihr Kleingläubigen. Vermutlich, Jesus ist ja mit seinen Jüngern 3 Jahre unterwegs gewesen, dann hat sie immer wieder erlebt, wie kleingläubig sie waren, wie sie sich immer wieder diese Frage gestellt haben, was werden wir essen, was werden wir trinken, welche Kleider werden wir anziehen, wie wird das werden, wie der Zukunft und so weiter. Wir haben alles verlassen, keine Ahnung und so weiter und so fort. Und Jesus macht sie darauf aufmerksam, hey, liebe Leute, ihr Kleingläubigen, eure Sorge ist mit einem Ausdruck an Mangel an Vertrauen. Mangel an Vertrauen. Und Jesus möchte, dass sie stark werden im Glauben. Ein starker Glaube weiß, Gott kümmert sich um mich. Da ist ein Vater im Himmel, der sich um mich kümmert. Und daran halten sie fest und daran halten wir fest. Dann haben wir in Vers 31 den zweiten Befehl, zweite Aufforderung. Noch einmal dieser Hinweis, so seid nun nicht besorgt. Und Vers 32 dann der fünfte Grund. Wir sollen nicht Menschen gleich sein, die Gott nicht kennen. Also Menschen, die Gott nicht kennen, die ohne Gott leben, die müssen sich sorgen, die müssen sich ängstigen, die müssen sich fragen, wie wird das werden, wo kriege ich was zu essen, weil sie einfach nicht wissen, da ist ein himmlischer Vater, der sich um mich kümmert. Ich kann meine Sorgen Gott sagen, können sie meinem himmlischen Vater sagen und der wird sich dann auch diese Sorgen auch annehmen. Aber sie haben niemand, der sich wirklich um sie kümmern kann. Aber wir haben einen himmlischen Vater, der weiß, was wir brauchen, heißt es hier. Er weiß, was wir brauchen. Gott ist gut, ist damit impliziert. Und er wird uns das auch geben, was wir brauchen. Dann haben wir Vers 33a, den dritten Befehl, ein ganz bekannter Vers und ist auch hier so entnommen. Trachtet nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dann zufallen. Nun, das Königreich Gottes, von dem hier die Rede ist, das vom Griechen her, ist das ein Begriff, der die Anfrage stellt an die Autorität. Reich Gottes ist das nicht die Gemeinde, Reich Gottes ist auch nicht zwingend die Arbeit, die wir danach trachten sollen, noch mehr zu arbeiten, sondern Reich Gottes bedeutet, dass wir Gott in unserem Leben Herrscher sein lassen. Das ist die Autorität von Jesus, der in mir regieren kann. Das ist die Autorität des Königs, der in mein Leben kommt und ja, mir sagt, wie ich leben soll, was ich machen soll, wie er sich mein Leben vorstellt. Das ist was wir suchen sollen. Also dieses Reich Gottes suchen heißt, die Herrschaft Jesu suchen in meinem Leben, dass Gott König ist, dass er mein König ist, dass Gott Herr ist und dass er mein Herr ist. Und unter seiner Führung und unter seiner Leitung führe ich mein Leben. Das ist dieses Reich Gottes suchen. Und dann haben wir noch die Verse 33b und 34, noch den sechsten Grund, wo Gott noch einmal ein Versprechen gibt, dass Gott wird uns all die Dinge schenken, wird uns all die Dinge zukommen lassen. Und Vers 34, dieses vierte Befehl nochmal, auf dieser Hinweis, noch einmal, wo Jesus sagt, sorget nicht, sorget euch nicht. Und hier wird es dann nochmal ganz praktisch, wo Jesus sagt, das sind Lasten jeden Tag, jeder Tag hat seine eigene Last, die ihr zu tragen habt, für die sorgt Gott auch und für das Morgen sorgt Gott auch. Also hier diese ganz praktischen Dinge, die wir hier, wo Jesus uns sagt, immer einfach mit diesem Hinweis, dass wir einen himmlischen Vater haben, der für uns ist und der für uns da ist. Also Jesus will unser Vertrauen fördern mit logischen Argumenten. Gibt Gründe an, warum wir uns nicht zu sorgen brauchen. Und das sagt er in diesen Versen. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens. Deshalb braucht ihr euch nicht zu sorgen, weil das so und so ist. Ich habe mich gefragt, das Weltbild der Bibel oder wenn wir so lesen, ja, der Vater sorgt für uns, ich werde nachher noch ein bisschen darauf eingehen, aber das, wenn wir das so hören, der Vater sorgt für uns, Gott ist ja unsichtbar in gewisser Weise, wir sehen ihn auch nicht hier und dann sind wir schnell dabei, uns zu fragen, ja, wie soll denn das geschehen? Aber das Weltbild der Bibel bezieht alles auf Gott. Es gibt nichts, was ohne ihn geschieht. Die Menschen im Alten Testament, die Menschen im Neuen Testament, auch wir heute, wir haben oftmals enorme Mühe, dass wir das einfach nicht zusammenkriegen, dass Gott in allem dabei ist. Und wenn Jesus hier vom Vater spricht, und Jesus vom Vater spricht, der sich um sich kümmert, dann fragen wir schnell zurück, das hört sich zwar schön und gut an, aber, dann kommen diese berühmten Aber, weil wir Gott nicht sehen und weil wir uns fragen, ja, wie soll denn das geschehen? Aber wie gesagt, die Menschen im Alten Testament, die hatten keinen naiven Glauben, wie wir das vielleicht annehmen, weil wir jetzt heute aufgeklärt sind von der Wissenschaft her und die uns dann alles erklärt. Und wir sagen, na gut, die Wissenschaft gab es damals nicht, ergo mussten sie eine Erklärung finden und dann haben sie das einfach auf Gott impliziert. Alles, was man nicht erklären kann, ist Gott, alles, was man erklären kann, das sind die Menschen, ja, so ganz einfach ausgedrückt. Und diese Einstellung haben wir auch oftmals so als Christen, dass wir absolute Wunder wie in den Bereich Gottes legen, erklärbare Ereignisse, erklärbare auch Heilungen. Ja, das sind dann die Menschen, das war dann der Arzt, das waren dann die Medikamente, aber wir sagen dann nicht, das war Gott. Da zögern wir vielleicht. Oder hat sich einfach so ergeben, in gewisser Weise. Aber Israels Glaube und der Glaube an Gott ist ein Glaube, bei dem es keine Zufälle gibt. Ist ein Glaube, wo Gott immer seine Hand im Spiel hat. Egal wie es ist. Auch erklärbare Dinge werden Gott zugeschrieben. Israel wusste sehr wohl, wie der Regen zustande kam. Auch wenn sie sagen, Gott hat es regnen lassen. Sie wussten, dass Wolken durch verdammtes Wasser gebildet wurden. Und dann fällt es auf, durch die Wolken wieder herunter, der Regen. Hier ab 36, Vers 27 heißt es, wenn Gott die Wassertropfen heraufzieht, sickern sie durch seinen Nebel wieder herab als Regen. Hier ab 38 hat der Regen einen Vater oder wer hat die Tautropfen gezeugt? Also Israel wusste sehr wohl, dass aus den Wolken heraus der Regen kommt. Und man hätte es auch ganz einfach so erklären können. Aber in Israel und in meinem Glauben ist es immer Gott, der das regnen lässt. Und es ist schön zu sagen, hört her, Gott hat es regnen lassen. Dann kann ich schon weniger schimpfen. Ja? Weil wenn Gott es regnen lässt, kann ich ja schlecht dann herkommen und sagen, ich mag das Wetter nicht haben. Also dieses biblische Gottesbild steht in den Versen auch aus Matthäus 6, 25, Vers 34. Ob der Bäcker das Brot backt und wir es kaufen oder ob Raben daherfliegen wie beim Elia, ja, oder 5000 Menschen wie Brot versorgt werden, wie Jesus das gemacht hat bei der Speisung. Es ist immer Gott und wir beten ja, wenn wir gegessen haben. Ich weiß nicht, habt ihr heute Abend gegessen oder heute Mittag oder vorher noch ein Eis und dann habt ihr eure Häupter gebeugt und habt gebeten, Herr Jesus, wir danken dir für das Essen. Und warum tun wir das? Weil wir das freudig und im Glauben aus der Hand Gottes nehmen, selbst wenn wir es gekocht haben. Wir nehmen es aus der Hand Gottes. Und hinter der Schönheit der frischen Wiese und hinter den Blumen, da steht immer Gott, auch wenn wir wissen, in der Schule gelernt haben, dass das Grün, das Chlorophyll damit zu tun hat. Also wenn Jesus hier sagt, euer himmlischer Vater, der kümmert sich um euch, dann weiß er sehr wohl, dass in allen Dingen, und das will er seinen Jüngern auch rüberbringen, dass in allen Dingen Gott seine Finger im Spiel hat. Und was immer wir und wie immer, auf welchem Wege wir immer das auch bekommen, unser tägliches Brot, es ist von Gott gegeben. In was für Umstände hat Jesus denn diese Bergpredigt da hineingesprochen, auch diese Verse hier hineingesprochen? Ich denke, das ist auch hilfreich, wenn wir das mal ein bisschen uns anschauen. Zur Zeit Israels gab es viele äußerliche Arme. Die Eltern von Jesus waren bitterarm. Die waren bitterarm. Jesus kennt Armut. Er weiß, was es bedeutet, arm zu sein. Darin ist er aufgewachsen. Und überhaupt die ganze antike Welt damals, im Mittelalter bis hinein, auch später noch, war eine Welt der Armut. Die Häuser waren dunkel und rauchig und die waren feucht und dreckig. Und da war Geruch von Schweiß und Urin und Kot und Verfall, der alles durchdrungen hat. Und draußen auf der Straße, da war Schlamm und Dreck und da war Müll und da war Dünger und Riesen und Menschenmenge. Also es war echt keine schöne Zeit. Im Land draußen war es etwas besser, aber auch so nicht viel besser, wie dass man jetzt sagen würde, das war da super. Und so waren bei Jesus Menschen, die waren arm. Menschen, die arm sind, die haben zu wenig, es reicht nicht zum Leben und Armut ist bedrohlich. Da kann der Tod vor Augen stehen oder die Ehre und die Würde wird einem genommen, wenn man arm ist. Und ich fand es interessant, dass Jesus eigentlich, oder die Bibel und Jesus im Neuen Testament, ist im Besonderen das Neue Testament, eigentlich viel von Geld und von Reichtum und von Wohlstand und Haushalterschaft spricht. Das Neue Testament enthält 215 Verse, die das Wort Glaube enthalten, 218 Verse mit dem Wort Rettung und 2084 Verse, die das Thema Haushalterschaft, Verantwortung des Menschen für Geld und Finanzen behandeln. Von 39 Gleichnissen handeln 16 vom Wohlstand und vom Geld, also die Hälfte. Also Jesus hat anscheinend das Problem des Menschen schon ein bisschen erkannt und ich denke, dass er heute nicht viel anders reden würde, dass er heute genauso den Akzent auf diese Sache legen würde, obwohl wir vielleicht eher sagen, ja, das Zeit ist vielleicht das große Problem, ich habe keine Zeit. Aber ich denke, dass Jesus sehr wohl weiß, was unser Problem auch heute noch ist. Nun, eine Luxusgesellschaft, und wir leben ja wirklich hier in Deutschland in einer guten, ja, also uns geht es ja wirklich gut, da fragt man sich jetzt auch nicht, was habe ich morgen zu essen? Ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage stellt, habe ich morgen was zu essen? Vielleicht der eine oder andere mag das schon sein. Wir beten auch nicht für das tägliche Brot. Herr, unser tägliches Brot, gib uns heute. Wir haben es im Kühlschrank. Ja, es ist einfach da. Wir gehen nach Hause, machen den Kühlschrank auf, ist der Kühlschrank voll. Wir müssen auch nicht sorgen, müssen auch nicht groß vertrauen. Es ist schlicht und einfach da. Aber wie gesagt, Gott hat es auch hineingetan und deshalb ist es da drin. Und deshalb sollten wir auch dankbar sein, dass Gott es in den Kühlschrank hineingetan hat. Wir fragen natürlich schon, was soll ich essen oder was soll ich trinken oder was soll ich denn jetzt anziehen? Das haben wir vielleicht heute Morgen gemacht, heute Abend gemacht. Aber das ist keine Existenzfrage, die uns umtreibt in dem Sinne. Es ist die Frage, auf was habe ich denn heute Lust? Ja? Auf was habe ich denn heute Lust? Trinke ich einen Cola oder trinke ich einen Apfelsaft oder trinke ich lieber einen Kaffee oder lieber einen Vitaminetrunk oder könnte die ganze Palette weiter ausführen, was es alles zu trinken gibt. Oder was essen wir denn heute? Naja, vielleicht erstmal Pizza oder gehen wir zum Chinesen oder vielleicht afrikanisch oder Thai oder indisch, vielleicht lieber schwäbisch oder vielleicht doch amerikanisch oder argentinisch oder keine Ahnung. Kleider, naja, nehme ich das blaue, das gelbe, das karierte Hemd, das getupfte, das schwarze oder das kurze oder das lange oder keine Ahnung, das gestreifte Kleid, Schuhe. Also das sind keine Existenzfragen, sondern es ist eine Frage, wir schauen raus, wie das Wetter ist, der Anlass, wie es ist und so weiter. Oder was man grad, wie ich gerade in Stimmung bin, ja, das ziehe ich an, das esse ich. Ist keine Existenzfrage. Wie gesagt, der Kleiderschrank ist voll, der Kühlschrank ist voll. Und unsere Gesellschaft, die fragt weniger eben in dieser Sache, was brauche ich und was ist wirklich wichtig für mich, sondern unsere Gesellschaft fragt eher, wo waren wir noch nicht jetzt im Urlaub vielleicht? Was habe ich noch nicht gesehen? Ja? Oder was habe ich jetzt noch nicht gekostet? Was fehlt mir noch in all dem, was ich jetzt schon alles gesehen habe, was ich schon alles gegessen habe? Was habe ich noch nicht gehabt? Was fehlt mir da noch? Als wir von Afrika zurückgekommen sind, wir waren ja ein paar Jahre in Afrika draußen und als wir dann zurückgekommen sind ich erinnere mich noch, dass meine Frau das erste Mal einkaufen ging in den Supermarkt Und da war die erschlagen von dem Überangebot an Sorten. Da gibt es ja hunderte von Käsesorten und Joghurt und Wurst und alles mögliche, dass da, man weiß echt nicht, wo man anfangen soll. Und da ging sie hinein in den Supermarkt und kam wieder nach Hause und hat gesagt, ich habe gar nichts gekauft. Das war für mich so ein Schock, eine solche Fülle zu erleben. Ich habe nicht fertig gebracht, da was zu kaufen. Und inzwischen kauft sie jetzt auch wieder. Aber es ist schon schockierend, wenn man so diese Fülle nicht gehabt hat, dann plötzlich damit konfrontiert zu werden. Das muss ich erstmal verarbeiten. Ich glaube, das ist unser Problem, wie wir diese Dinge verarbeiten. Also eine Luxusgesellschaft hat andere Probleme, die hat Luxusprobleme. Und deshalb ist, wenn wir in dieser Zeit leben und wenn wir so viel haben, ich denke, ist das Allerwichtigste, und das sage ich auch immer wieder zu mir selber, weil ich muss da immer wieder aufpassen, dass wir zufrieden sind und dass wir dankbar sind. Wer das tägliche Brot so im Überfluss hat, der sollte zufrieden sein und der sollte dankbar sein auf dem, was dasteht. Und wir sind so schnell ungehalten, wenn irgendwas nicht so ist, wie es vielleicht sein sollte. Wenn irgendwas fehlt auf dem Tisch, ja, wenn es, ja, keine Ahnung, Senf oder Ketchup oder irgendwas nicht da ist und dann schmeckt uns schon das ganze Essen nicht mehr. Ja. Und dass wir da vielleicht ein bisschen demütiger sind und ein bisschen bescheidener sind in unserer Aufsage, sagen, dann esse ich halt morgen den Ketchup. Das ganze Jahr Ketchup ist und heute habe ich halt mal keinen. Ich denke, unser Problem ist oft vielfach, dass wir schleckig geworden sind, dass wir uns über Bequemlichkeiten sorgen und dass wir einfach manchmal nicht mehr wissen, mit diesem ganzen Reichtum umzugehen und die Dankbarkeit und die Zufriedenheit zu behalten. Aber wer Hunger hat, der ist froh und dankbar, wenn er das tägliche Brot überhaupt kriegt. Und der fragt auch nicht, jetzt fühlt mich meine Arbeit, die ich da mache, ist das so meine Lebensbestimmung, ist das, was ich mir so vorstelle, finde ich darin meine Identität. Du arbeitest, weil du was zum Leben brauchst und dann nimmst, was du kriegen kannst. Und so wird das tägliche Brot zu einem Überlebenskampf. Nun, dass wir so viel Schönes haben und dass wir so viel Schönes genießen dürfen, dass es uns gut geht, das ist mehr als Gnade Gottes, ist nicht unser Verdienst. Rühmen wir nicht uns unserer Kraft, weil wir so geschafft haben, und so fleißig waren, es ist nicht deshalb. Und ein schöner Urlaub ist auch keine Sünde. Gott gibt uns reichlich zu genießen. Und ich wollte auch jetzt mit diesen Aussagen auch das Leben nicht vermiesen, ja, schlecht machen oder schlechtes Gewissen machen. Ich wollte euch zur Dankbarkeit ermutigen, ja, also nicht, dass ihr jetzt da auch schlechtes Gewissen habt, ist nicht der Sinn der Sache, sondern dass wir nach Hause gehen und dass wir sagen, Herr, ich danke dir für all das, was ich habe, dass wir das wieder mit Dankbarkeit und Freude das Ganze genießen. Und wenn meine Frau und ich, wenn wir essen gehen, am Hochzeitstag oder wenn wir zum Geburtstag mal ausgehen, dann stellen wir auch die Frage, ja, wo gehen wir jetzt hin oder wo möchtest du gerne, dass wir hingehen? Sollen wir Pizza essen, sollen wir Chinesen gehen oder gehen wir gut Schwäbisch essen? Was möchtest du? Das ist schon eine berechtigte Frage, dürfen wir auch so die Frage stellen. Aber ich denke, ihr habt verstanden, was für ein Problem wir eigentlich haben. Wir haben nicht das Problem, Herr, gib uns unser tägliches Brot, sondern wir haben andere Probleme, die wir in diesem Sinne zu bewältigen haben. Und was Jesus hier uns in diesem Text mitgeben will, ist, dass wir die Verheißung haben, dass mein Vater für unsere Existenz sorgen wird, auch für die Existenz der Gemeinde. Wir haben keine Verheißung für ein Volvo, wir haben keine Verheißung für die Balearen, wir haben keine Verheißung für den ganzen Luxus, den wir haben, darauf steht keine Verheißung. Wir haben die Verheißung, dass wir unser tägliches Brot kriegen, dass er uns durchbringt und dass wir leben können, dass wir essen können, dass wir leben können, dass wir Kleidung haben, dass wir ein Dach im Kopf haben. Dafür wird Gott sorgen. Was darüber ist, das ist Gnade. Das ist mehr als Gnade. Das ist schon, keine Ahnung, was bezeichnen soll. Also die Verheißung Gottes gilt für das tägliche Brot. Unser tägliches Brot gibt uns heute, ist das Gebet, was Jesus seine Jünger gelehrt hat. Dieses Vater unser. Und dieses Mehr, das wir haben, das ist ein Aufruf eben, dass wir zufrieden sind. Und ein Aufruf auch zu teilen mit denen, die einfach weniger haben. Nun, die Bilder in diesen 10 Versen, die sind ganz simpel, die sind ganz einfach, die sind ganz schlicht. Das sind die Vögel. Also Jesus argumentiert sehr einfach, ich weiß nicht, ob wir das heute so hinkriegen überhaupt. Ja. Das sind die Vögel, die sagen, schaut die Vögel an, da fliegen sie rum. Also wir sind heute Abend, heute Nachmittag auf der Terrasse gesessen und jedes Mal, wenn ein Vogel vorbeikam, dann muss ich an die Predigt da denken, denkt, das ist auch ein Vogel, der hat eine Botschaft für mich, dass Gott mich versorgt. Also jetzt, wenn ihr heute nach Hause geht oder von draußen war, spazieren war, die Vögel seht, dann lasst euch von den Vögeln belehren, das ist ein Gott, der sich für euch kümmern wird, der für euch sorgen wird. Ja, und jeden Morgen, da zwitschern die Vögel und meine Frau liebt das Gezwitscher der Vögel, die freut das, die mag das. Ich habe dann meine Probleme, weil ich dann nicht mehr richtig schlafen kann, wenn die Vögel dann zwitschern. Und die stehen da morgens auf, die Vögel, fangen an zu zwitschern, das heißt, sie fangen an, Gott zu loben, sie fangen an, Gott zu preisen, schon früh am Morgen. Sie rufen nach Gott und sie danken ihm für seine Fürsorge, die er für sie hat. Hier 38, Vers 41, wer verschafft dem Raben seine Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen? Ja? Die Vögel, die preisen Gott, sie rufen zu Gott, sie sagen Gott, danke für das, was er für sie bereitet hat. Und ein ganz schlichtes, einfaches Bild für unser Leben. Dann kommen die Blumen noch dazu und wo Jesus auch sagt, lernt davon, Gott hat sie mit so einer Pracht gestaltet, schaut sie an, wie Gott sie gestaltet hat, nicht das Chlorophyll, sonst irgendwas, Gott hat sie gestaltet, Gott sorgt für die Vögel, Gott sorgt auch für uns. Also der Text ist sowas von einfach, das sind dann viele dann eben leider wieder schon für naiv halten und sagen, naja, so einfach ist das Leben doch nicht. Und ob das auch wirklich so funktioniert, dass man das so sagen kann, dass Gott für mich sorgen wird und dann kommen diese ganzen Argumente, ja, ich muss auch was machen und so weiter und so fort. Ihr kennt das alle. Gott sorgt für uns, unser Vater sorgt für uns. Ich habe neulich Lehrstunden gehört über die Bergpredigt von einem Professor, der viel im Dienst unterwegs ist, in Kanada, auch in Deutschland unterwegs ist. Und er sagte, es gab sein Zeugnis darin, und er sagte, unser Vater sorgt, deshalb brauchen wir uns nicht zu sorgen. Und er sagte weiter, meine Frau und ich sind Zeuge dafür, seit wir verheiratet sind, haben wir keinen garantierten Gehalt. Wir leben bis heute aus der Gnade des Herrn. Das funktioniert. Gott, unser Vater, tut es wirklich. Und dieses Zeugnis hat mich ganz neu geholfen, hat mich ganz neu befreit. Ich war ein bisschen so in einer Krise, ein bisschen unzufrieden mit der Versorgung meines himmlischen Vaters und haben mir da ein bisschen Sorgen gemacht und so weiter und so fort. Und das hat wirklich sowieso eingeschlagen in mein Leben. Und ich habe darüber nachgedacht und habe gesagt, ja, das stimmt auch für mein Leben und für unser Leben. Und alle Sorgen und Schwere des Herzens waren irgendwie wie weggeflogen. Ist für mich immer auch ein Kampf, zurückzufinden, immer wieder auch Mühe zu diesem Vertrauen in meinen himmlischen Vater, dass er für mich sorgt, dass er für uns sorgt. Und es ist weniger, dass ich daran zweifle an Gottes Verheißungen, dass sie nicht wahr wären. Das glaube ich schon irgendwo, vielleicht glaube ich es auch nicht, sonst würde ich ja nicht zweifeln. Aber es ist mehr, dass ich dann unzufrieden werde, dass mir es einfach die Situation, in der steht, dass mir es einfach nicht passt. Und dass ich wissen will, wie das morgen aussieht, dass ich das Brot, das ich heute habe, das reicht mir dann nicht. Aber was werde ich morgen essen, was werde ich übermorgen essen, was werde ich in einem Jahr essen oder in 20 Jahren essen? Werde ich dann überhaupt noch was essen? Wie wird das dann sein? Habe ich dann noch was zu essen? Und dann fange ich an zu vergleichen. Kennt ihr auch alle so. Da schaut man. Und durch dieses Zeugnis wurde ich wieder froh, wurde ich wieder fest in meiner Beziehung zu meinem Vater. Und ich sagte, so möchte ich auch reden. Das soll mein Zeugnis sein. Diesen Weg, den wir gegangen sind, meine Frau und ich seit 40 Jahren, diesen Weg haben wir gewählt. Ja, Herr, du hast uns getragen über diese ganze Zeit hinweg und du wirst uns auch weitertragen im Alter hinein. Du wirst dich um uns kümmern. Vater im Himmel, ich danke dir dafür. Und es war schön, dass dann 2 Tage später kam eine ganz besondere finanzielle Überraschung für uns. Es war wie eine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Es hat mich unwahrscheinlich ermutigt. Unwahrscheinlich ermutigt. Weil wir schon eine gewisse Zeit gebetet hatten, Herr, wie soll das werden, wie wird das werden, wie kann das werden, der Herr will doch Gnade schenken. Ja, ich will das nicht die ganze Story erzählen, aber es war ein bisschen mühsam in dem Rahmen. Und wir waren sowas von dankbar, wie Gott sich hier geoffenbart hat in seiner Herrlichkeit. Und so möchte ich in dem Co derer zustimmen und einstimmen, die sagen, es funktioniert. Davon möchte ich Zeuge sein. Gott sorgt für seine Ehre, indem er zu seinen Verheißungen steht. Im Leben von meiner Frau und unserer Familie war es immer knapp. In Urlaub fahren, das fahren wir nur, wenn Gott uns irgendeinen Weg öffnet. Das Auto fahren wir so lange, bis es auseinanderfällt. Vielleicht sind ein paar Studenten unter uns, die machen das vielleicht ähnlich, ja, keine Ahnung. Und ich entsinne mich, zu Beginn unseres Dienstes, da hatten wir einen Renault 4 und da kam dann schon unten auf der Fahrerseite das Wasser rein bei Regen. Und dann ein guter Bekannter hat es dann wieder zu, da haben wir, weiß nicht, was er drauf gemacht hat, Blech oder Eisen oder irgendwas, hat es dann wieder repariert und sind wieder weitergefahren. TÜV gab es damals auch schon, weiß nicht, wie das, wahrscheinlich waren die nicht zu streng, keine Ahnung. Aber jedenfalls sind wir weitergefahren mit dem Ding, dass es wieder repariert war. Gekauft wird nur, wenn Geld da ist, es geht gar nicht anders, wenn nichts da ist, kann ich schon nichts kaufen. Gespart haben wir noch nie, weil wir nicht konnten. Und manchmal wehre ich mich dagegen. Ich will eben das Morgen sicher haben, die nächsten 2 Monate sicher haben, die nächsten 10 Jahre sicher haben, dann fühle ich mich wohl. Aber wenn ich heute zu essen habe, das reicht mir manchmal nicht. Also wenn ich das jetzt heute sage, bitte versteht mich richtig, ich sage das zur Ehre Gottes, ich freue mich darüber berichten zu können, wie Gott seine Ehre groß macht, es soll ein Zeugnis für meinen himmlischen Vater sein. Ich finde es auch hier nicht, um Geld zu sammeln, ja. Dass ihr jetzt dann, also das ist nicht die Absicht dessen, was ich hier sage. Ich möchte einfach ein bisschen, ja, ein klein paar Sätze sagen, so wie es in unserem Leben war und wie es ist. Ich weiß, dass es auch unter uns Menschen gibt, weiß ich sicherlich, die den Euro 5-mal umdrehen, wo wir es vielleicht nicht wissen und die das auch kennen. Aber ich rede es so von meiner Situation heraus, weil ich habe mir das ja freiwillig auch gewählt. Wenn ich mein Beruf geblieben wäre und wenn alles gut gegangen wäre, ich war damals Beamter im Land Baden-Württemberg, Beamter auf Lebenszeit, vielleicht wäre ich heute Besoldungsgruppe A11, unkündbar, ja. Ein Ruhestand wäre nicht schlecht, was ich heute kriegen würde, wäre schön. Und von daher meine ich einfach, ist das von dieser Situation her, wo wir damals losmarschiert sind, war das einfach in diesem Vertrauen zu meinem himmlischen Vater. Und das geht vielen meiner Missionskollegen so, genauso, weil sie verzichten, wenn sie Gott sie rufen, wenn sie in die Mission hinausgehen, weil Gott sie ruft und weil sie, ja, Gott ihnen als Vater ihnen die Existenz verspricht. Und wenn sie dann Gehälter 2/3 weniger verdienen, als was sie bisher verdient haben, kennen die ganzen Gehälter der Leute, wir sind ja Insider. Wir kennen ja viele Missionswerke, wir kennen ja viele Missionare, wir wissen, wie es zugeht, wie die Gehaltssituation aussieht. Durch den Mindestlohn, der jetzt eingeführt wurde, hat zumindest jeder seinen Mindestlohn, mindestens auf dieser Ebene. Aber ansonsten ist es oftmals sehr schwierig gewesen für viele Leute, die da unterwegs sind. Und deshalb versteht ihr, warum mir zuallererst einfach mal, wenn ich diese Verse lese, für mich immer diese, ja, das Leben vor Augen steht. Was werde ich essen, was werde ich trinken, was werde ich anziehen? Das ist für mich immer wieder auch ganz existenziell immer wieder zu leben. Als ich mich bei einem Heimataufenthalt, als wir da nach Hause gekommen sind, für ein Studium angemeldet habe bei der Akademie für Weltmission, da musste ich ein Formular ausfüllen und da stand, wie ich das Studium finanzieren will. Und da schrieb ich dann rein, der Herr wird dafür sorgen. Und sie haben mich genommen. Ja? Es wäre auch schlecht gewesen für die Missionsakademie, wenn sie sagen, wir nehmen dich nicht, weil du dem Herrn vertraust. Ja, das wäre also schwer gewesen. Aber manche denken, das klingt sehr geistlich, der Herr wird sorgen, aber das ist doch keine Antwort. Ist doch keine Antwort. Die Frage, ich will ganz praktisch sehen, wie das aussieht. Ich will aus dem Konto, was tust du jetzt alles, damit du zu dem Geld kommst, damit du das bezahlen kannst? Wie willst du das bezahlen? Nicht der Herr, du bist gefragt. Ich bin gefragt, nicht der Herr. So argumentieren wir ja oftmals. Und wenn jemand sagt, der Herr wird, egal was wir dann dahinter hinsetzen, er hat die Lösung, dann akzeptieren wir das nicht als eine gültige Antwort. Sie ist aber eine gültige Antwort. Denn tiefes Vertrauen in meinen himmlischen Vater ist immer eine gültige Antwort. Wie er es dann macht, wie es dann die Puzzles dann sich führen und leiten und lenken, das ist seine Sache, das ist seine Verantwortung. Ja? Aber es ist eine gültige Antwort. Abgesehen davon, was hätte ich anders machen sollen, was hätte ich anders schreiben sollen, es war keine andere Möglichkeit, da das Studium anzufangen. Also es war meine Wirklichkeit, Gott sorgt dafür und gut, sie haben mich genommen. Und bei vielen Missionaren ist diese Frage echt, wer wird das bezahlen? Wer wird das bezahlen? Die gehen los, sind dann unterwegs und wie geht es dann weiter? Da sind Unmengen von Kosten, die da sind. Und ich habe doch viel Verständnis für die Leute. Und wir dürfen da manchmal nicht zu streng sein, wenn sie sich vielleicht manchmal, nicht so ganz einverstanden sind vielleicht mit dem einen oder anderen. Sie stehen oft unter einem immensen Druck. Und der will geistlich bewältigt werden. Immer wieder geistlich bewältigt werden. Das sind immense Ausgaben von Schule, wenn sie mit Kindern unterwegs sind. Wie wird es werden, Herr? Wie wird es werden? Und so wie jemand sagte, Gott gibt nie zu spät, aber auch selten zu früh. Ja, das ist das Problem. Gott kommt zwar nicht zu spät, aber wir möchten es halt oftmals viel früher wissen. Ja, und es reicht uns einfach nicht. Visionswerke sind einfach keine Firma, Visionswerke sind kein Wirtschaftsunternehmen, sie haben keinen Gewinn. Und deshalb sind wir auch immer wieder als Gemeinde aufgerufen und berufen, mitgenommen, mit aufgefordert, uns damit eins zu machen, mit unserem Gott eins zu machen und mit den Missionaren eins zu machen, dass wir ihnen helfen, dass sie leben können. Das ist auch ihr Recht, auf das sie haben, das Gott ihnen gegeben hat, dass wir dann für sie einstehen im Gebet, aber auch versuchen, sie finanziell hier mitzutragen. Ich bekam neulich ein Dankeschreiben von einem Missionswerk, ich habe da einen kleinen Betrag gespendet und da war so ein Dankeschreiben und da stand dann unter anderem drin, in einer befreundeten Gemeinde kam das Gespräch auf die Altersversorgung der Missionare. Es wurde kritisiert, dass Mission XXX zu wenig für die Altersversorgung der Mitarbeiter tut. Das hat mich als Geschäftsführer sehr geschmerzt, weil mir die Versorgung unserer Mitarbeiter auch im Alter sehr am Herzen liegt. Aber manchmal reichen die eingehenden Spenden eines Mitarbeiters aber nicht mal für den Mindestlohn, geschweige denn für eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung. In solchen Fällen wird der Gehalt eines Mitarbeiters von den allgemeinen Spenden der Mission bezuschusst, wenn es da ist. Aber wie sieht die Alternative aus, wenn für einen Mitarbeiter nicht genügend Spenden eingehen, die nicht genügend Geld eingeht? Sollen wir ihn dann nicht hinausschicken, auch wenn er eine Berufung Gottes bezeugt? Können wir es vor Gott verantworten, wenn seine Arbeit dann nicht getan wird? Also für uns persönlich war das immer eine Existenzfrage, für uns war das immer Grundlage unserer Existenz, als wir uns aufmachten, dass wir gesagt haben, hier Matthäus 6, 25 bis 33, wir waren bei einem Missionswerk, das das als Leitmotiv hatte, trachte nach dem Reiche Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Wir geben unsere Bedürfnisse nicht bekannt. Gott weiß darum und dann kümmert er sich auch darum. Nun, wie gesagt, bei diesem Text haben ja viele dann Angst, wenn sie das so lesen und wenn man das so hört, dass sie nicht sparen dürfen oder dass sie nicht für die Zukunft sorgen dürfen. Man hat immer ein bisschen Angst, muss ich jetzt vertrauen, darf ich jetzt nicht sparen, darf ich jetzt das und jenes machen? Und dann warnen sie davon und dann sagen sie, wir müssen aber auch vorsorgen, das ist ja unverantwortlich und ich muss auch arbeiten und so weiter und so fort. Sagt Jesus hier irgendetwas, dass wir nicht arbeiten sollen? Sagt er nicht. Dass wir nicht sparen dürfen? Sagt er auch nicht. Was Jesus sagt und was der Kernpunkt dieser Aussage ist, wir sollen uns keine Sorgen machen, auch wenn wir arbeiten, auch wenn wir sparen. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Wir sollen vertrauen und wir sollen uns von Gott beschenken lassen. Auch und gerade, wenn wir Arbeit haben. Also Jesus wendet sich aber letztlich ja an die, deren Zukunft ja ausschließlich das heute ist, dieser tägliche Existenzkampf, in dem sie gestanden haben. Jesus wendet sich an die, die gar nicht sparen konnten. Das waren ja die Leute, die Situation war ja so, die konnten nicht sparen. Jesus wendet sich an die, die er gerufen hat, seine Jünger, die er hinausgeschickt hat, und später auch die hinausgegangen sind, die auch gar nicht mehr arbeiten sollten, weil es die Aufgabe als Missionar gar nicht ermöglicht, jetzt hier eine Arbeit zu tun. Zu ihnen redet Jesus. Und mit diesen Worten, die Jesus hier sagt, trachtet nach dem Reich Gottes, ihr habt einen himmlischen Vater, der für euch sorgt. Mit diesen Worten, da hat er die Menschen ganz tief getroffen, die waren ganz tief bewegt. Die haben ganz tiefe Hoffnung bekommen. Für sie war das Evangelium, dass sie wussten, hey, hier ist ein himmlischer Vater, der sich um mich kümmert. Ich habe zwar wenig, ich habe zwar nicht viel, aber ich weiß, da trägt mich ein Vater, der trägt mich durch, der trägt mich auch morgen durch und übermorgen durch. Ich habe vielleicht nicht den großen Luxus, aber ich habe was zu essen. Die Bergpredigt ist Evangelium. In diesen Versen haben wir Gnade. Die ganze Bergpredigt ist ein Gnadenbericht in gewisser Weise. Jesus beginnt ja schon in Kapitel 5, wo er von den Armen spricht, Vers 1, wo er von den Armen, die geistlich Armen spricht. Das sind ja diejenigen, die Gnade erlebt haben, die in der Gottesgemeinschaft stehen, die sich beugen vor Gott, weil sie wissen, sie brauchen Gott, sie brauchen die Vergebung Gottes, weil sie wissen, sie brauchen die Versöhnung Gottes. Und jetzt sagt Jesus, hey, ihr kriegt Vergebung geschenkt von Gott und ihr kriegt auch Essen und Trinken und Kleider, kriegt ihr auch geschenkt von Gott. Ist auch wieder Gnade, ist Gnade. Und für die Armen war das frohe Botschaft. Und es darf auch für uns frohe Botschaft sein. Und ich denke, dass es letztlich auch ein Stück weit ein Geheimnis ist, dass Menschen in der dritten Welt viel mehr sich nach Gott ausstrecken, weil sie hier wissen, hier ist ein Gott, weil sie Gott brauchen. Wirklich ganz existenziell, ganz tief brauchen, weil sie sonst nicht überleben könnten. Da ist ein Gott, der euch aus Gnade in sein Reich aufnimmt, ohne Verdienst. Da ist aber auch ein Gott, der sich heute um euer Essen und die Kleider kümmert. Hier haben wir Gnade. Gott beschenkt seine Jünger. David weiß das auch, dass alles von Gott kommt, obwohl der viel geschuftet und gespart und gemacht hat. 1. Chronik 29, Vers 14 heißt es, denn von dir kommt alles. Es war tiefe Überzeugung. Von dir, von meinem Gott kommt alles. Und weil von dir alles kommt, weil du uns gibst, aus deiner eigenen Hand geben wir dann wieder weiter. Herr, unser Gott, dieser ganze Reichtum, den wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, kommt von deiner Hand. Und alles gehört dir. 2. Korinther 9, die Verse 8 bis 11, da ging es um diese Kollekte, die der Paulus da gemacht hat. Und wo er dann die Korinther ermutigt und sagt, er wird euch dafür alles schenken. Auch wieder Gnade. Was ihr braucht, ja mehr als das, so werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Er wird euch alles schenken. Euer Vater im Himmel wird euch alles schenken. Und wie heißt es in Hebräer 13, Vers 5, auch ein wunderschöner Vers, wo es heißt, euer Wandel sei ohne Geldliebe, begnügt euch, seid zufrieden mit dem, was ihr habt, was vorhanden ist, was jetzt, was da ist. Niemals, nein, nie und nimmer werde ich dir meine Hilfe entziehen. Auf gar keinen Fall und unter keinen Umständen werde ich dich je im Stich lassen. Das ist das, was unser Gott, unser himmlischer Vater zu uns sagt. Und das ist Gnade. Und es wurde Zeit, dass ich über diesen Text predige und das wieder für mich selbst auch wieder ganz neu ja, in mein Leben hineinzunehmen, zu entdecken und auch wieder fest zu werden, auch vielleicht wieder zufriedener zu werden, dankbarer zu werden über das, was mein Vater für mich bereitet hat. Nun, wenn wir jetzt heute viel von Geld geredet haben, von Existenz geredet haben, von Kleider, von diesen materiellen Dingen geredet haben, will ich nicht sagen, dass es nicht andere Sorgen auch gibt. Ja. Wir haben vielleicht keine Geldsorgen, mag vielleicht schon sein. Na, seid froh und dankbar und dankt eurem Gott im Himmel, eurem Vater, dass ihr das nicht habt. Ist was wert. Vielleicht habt ihr andere Sorgen. Keine Ahnung. Sorgen mit dem Ehepartner, Sorgen mit der Freundin, Sorgen im Studium, Sorgen mit den Kindern, Sorgen mit den Eltern. Ja. Keine Ahnung. Schwierigen Eltern oder keine Ahnung. Also es gibt eine Fülle von Sorgen, die man auch wirklich hat, die auch wirklich da sind, die real sind, mit denen man sich auseinandersetzen muss, gibt es viele Sorgen. Das Leben hier unten auf dieser Welt ist nun mal ein belastetes Leben. Paulus sagt das im Römerbrief, wenn er davon schreibt, in Kapitel Römer 8, wir seufzen und wir warten auf die Befreiung als Kinder Gottes und das neue Leben. Wir seufzen hier unten, es ist nicht immer so angenehm, das Leben. Und es ist auch nicht immer so sorglos, in Anführungszeichen. Aber in all dem sind wir herausgefordert, unserem himmlischen Vater uns anzuvertrauen, denn er kümmert sich um euch. Da sagt der Petrus, wenn man Petrusbrief rübergeht, auch ein wunderschöner Vers. Alle eure Sorge werft auf ihn, schmeißt es auf ihn. Gebt die ganze Verantwortung auf ihn. Denn er kümmert sich um euch. Also das dürfen wir hier also gerne hören und für unsere Situation anwenden. Also Jesus sagt, sorgt euch nicht, vertraut dem Vater. Und wenn nur er allein unsere Sorgen kennt, dann reicht das aus. Er sieht es, unser Vater im Himmel sieht es und er kümmert sich darum. Und Francis Schaeffer schreibt, Christ zu sein heißt, jetzt im übernatürlichen Bereich zu leben, und zwar tatsächlich in der Praxis. Wenn ein Mensch die Existenz des übernatürlichen Teils der Welt leugnet, also schlicht und einfach, wenn er Gott leugnet, dann sagen wir, er sei nicht gläubig oder sei ungläubig. Wie sollen wir uns nennen, wenn wir so leben, als gäbe es das Übernatürliche nicht, als gäbe es den Vater nicht, beziehungsweise wenn wir ihm einfach nicht das zutrauen und ihm auch nicht vertrauen, dass er sich um uns kümmert. Ich möchte zum Schluss noch so ein Gedicht da aufsagen, aber nicht auswendig. Kennt ihr vielleicht vom Rotkehlchen und vom Spatz? Habt ihr vielleicht schon gelesen oder schon gehört? Das ist schon immer das Neueste, aber es ist vielleicht schön, immer wieder mal so zu hören. Und vielleicht auch uns als Hilfe, wie man wieder rausgehen und die Vögel sehen, daran zu erinnern, hey, die Vögel versorgt Gott, dann versorgt er auch mich für heute und für morgen und für übermorgen. Also Rotkehlchen und der Spatz, die unterhalten sich über das menschliche Leben. Sie schauen die Menschen an, wir sollen die Vögel anschauen, die schauen die Menschen an. Was sehen sie bei den Menschen? Eins möchte ich wissen, meint Rotkehlchen jetzt, warum sich der Mensch so fürchterlich hetzt mit Sorgen und Kummer und mancherlei Leid, sodass ihn zum Freuen und Danken nie Zeit. Sag, kannst du mir lösen, die schwere Problem? Mir scheint doch das Leben recht schön und bequem. Genau kann ich leider dir auch nicht sagen, warum sie so stöhnen, sich grämen und klagen. Ich glaube, setzt Spätzchen nachdenklich hinzu, sie haben so gut nicht wie ich und wie du. Für uns sorgt ein Vater im Himmel so treu, gibt Nahrung und Sonne uns täglich aufs Neue. Er weiß ja auch sonst, was uns beiden gebricht. Mir scheint es, mein Lieber, den haben sie nicht. Amen.